Herzlich willkommen bei dieser neuen Episode und heute reden wir über den Vertriebs-Deadlock. Warum ohne dich nichts skaliert und wie du das änderst. Wenn du das Gefühl hast, dass alles an dir hängt, dann ist das kein Zeichen von Kontrolle, sondern von fehlender Skalierbarkeit. Ich sehe das viel zu oft, dass der Vertrieb in mittelständischen Unternehmen, im IT-Sektor, aber selbstverständlich auch in anderen Branchen, am Geschäftsführer hängt. Das hat stark was damit zu tun, dass viele Unternehmen organisch gewachsen sind, sprich der Geschäftsführer hat vielleicht damals gegründet mit 1, 2, 3 Mitarbeitern und da ist es ganz normal, dass der Geschäftsführer auch die Vertriebsgespräche macht. Und wenn das Unternehmen wächst, kommt irgendwann der Punkt, wo man merkt, dass man vielleicht einen Sales-Mitarbeiter braucht, weil das alles zu viel wird, weil man das im Alltag nicht mehr schafft. Und das alleine löst aber nicht dein Problem, solange du nicht eine saubere Sequenz, eine Sales-Architektur hast, die systematisch verkauft und weggeht von dem opportunistischen Ansatz zu sagen, was kommt, das kommt. Lass uns also darüber reden, wie wir dich aus dieser Rolle entfernen und trotz allem einen Vertriebsprozess aufbauen, den du einfach an Mitarbeiter, die deinem Unternehmen beitreten, weitergeben kannst, dich damit entlastest und die wirkliche Skalierbarkeit ermöglichst. Wir starten mit verschiedenen Elementen, die wir brauchen, um das auf die Beine zu stellen. Ich teaser sie kurz an und dann gehen wir in die einzelnen Punkte rein. Zum einen brauchen wir ein Sales Playbook, was klar definiert, wie der Verkaufsprozess in deinem Unternehmen aussieht. Wir werden über die Buyer's Journey reden, welche Kundenreise der Prospect durchläuft, bis er euer Kunde wird. Wir reden über die Tools, ob das jetzt CRM-Tools sind wie Pipedrive, HubSpot, Close.io und wir reden über Rollenaufsplittung, wer macht was, sowie Templating und Skripts. Mit welchen Vorlagen arbeiten wir, mit welchen Verkaufsskripts gehen wir an den Kunden. Okay, dann lass uns starten mit dem Sales Playbook. Finde ich fundamental das wichtigste Dokument in deinem Verkaufsprozess. Und der Sinn dahinter ist, dass du alles runterbrichst, so dass eine Person, die deinem Unternehmen beitritt, schnell und einfach versteht, was wir verkaufen, warum wir das verkaufen, welchen Nutzen es bringt, welche Pain Points es adressiert. Was ist also typischerweise in so einem Sales Playbook enthalten? Das ist zum einen die Definition der Zielkunden und das ICP, des idealen Customer Profiles. So, wer ist unser perfekter Kunde? Das muss klar sein. Welche Branche, Unternehmensgröße oder Rolle der Person, die wir ansprechen. Das kann der Geschäftsführer sein, das kann der IT-Leiter sein, das kann der Head of Product sein. Das muss glasklar sein. Plus, welche Pain Points haben sie? Auch ein super unterschätzter Punkt, damit die Vertriebler, denen du dieses Playbook in die Hand gibst, verstehen, wie die Entscheider, mit denen sie sprechen, sich fühlen, welche Probleme die haben und wie wir sie lösen können. Hierbei gilt, wenn du das Sales Playbook aufstellst, mach es nicht zu kompliziert. Folge dem KISS-Prinzip, keep it simple and stupid. Das bedeutet, wir packen unter jeder dieser Fragen maximal 2 Sätze. Wir bringen es auf den Punkt. Weil kein Vertriebsmitarbeiter hat die Kapazität, ähnlich lange Texte zu lesen und im Zweifel können die immer noch auf dich zukommen. Dann, 2. Punkt ist die Value Proposition. Warum sollte jemand genau uns wählen? Welchen konkreten Nutzen bieten wir? Und was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Gerade das Alleinstellungsmerkmal. Hier ein kurzer Tipp an der Seite. Wenn du feststellst, dass es dir wahnsinnig schwer fällt, das klar zu benennen, dann musst du in der Ausarbeitung da nochmal rein. 3. Punkt. Der Sales-Prozess in Phasen. Und hier empfehle ich zum einen in diesem Sales Playbook eine visuelle Komponente einzubringen. Das kann was sein, was du in Visio, in Miro, in Lucid Chart erstellst, was visuell die einzelnen Phasen aufzeigt. Die Phasen sind Lead-Identifikation, der Erstkontakt, ob das jetzt mit LinkedIn oder E-Mail ist oder Telefon, der Discovery Call, das Erstgespräch, die Strategy Session, nenn es wie du willst, Angebotsphase und Abschluss. Und zu jedem dieser Punkte machen wir in diesem Mapping auch klar, welche Tools oder Vorlagen für die jeweilige Phase verwendet werden. Warum machen wir das auch visuell, zusätzlich zu dem Textteil? Das ist hier wieder typabhängig. Ich bin zum Beispiel ein wahnsinnig visueller Mensch. Also ich tue mich viel leichter, eine Skizzierung zu sehen, als Text zu lesen. Und so bildest du beide Dinge ab. Dann haben wir die Sales Plays, die Taktiken, die Spielzüge. Da geht es dann ein bisschen spezifischer in eine Art Schritt-für-Schritt-Prozess. So führst du ein Erstgespräch mit einem Neukunden. So gehst du mit Einwänden und Preisfragen um. Oder so pitchst du unser Angebot innerhalb von 2 Minuten. Hier auch wieder, halt es kompakt. Ne? Kompakt im Sinne von, mach einen Main Point, mach Subpoints und da auch maximal 2 Sätze pro Punkt. Wir wollen das Dokument einfach halten. Alles andere ergibt sich organisch. In diesem Sales Playbook setzen wir auch E-Mail-Templates, LinkedIn-Nachrichten, Telefonskripte, Elevator-Pitch. Hier empfiehlt es sich auch für die einzelnen Sequenzen auch wieder eine visuelle Komponente einzubauen. Gerade bei LinkedIn-Nachrichten, wo man sieht, guck mal, das ist so eine Flowchart, da passiert das, 2. Nachricht, 3. Nachricht, Follow-up, Closing zum Erstgespräch. Na, das visuell aufzubereiten ist sehr hilfreich. Das hilft nicht nur deinem Vertriebsteam, sondern auch dir selber, um auch Fehler aufzudecken, die einem vielleicht gar nicht so bewusst waren. 6. Punkt. Objection Handling, also die Einwandbehandlung. Und das kennst du, das kennen wir alle. Wir haben schon einen Partner. Wir haben kein Budget. Interessiert uns nicht. Ist nicht für uns. Und da geht es hier auch darum, auch auf den Punkt zu bringen, was sind mögliche Reaktionen und die Argumentation, die eine Person verwenden kann, um da auch wieder rauszukommen. Dann KPIs und Ziele. Welche Kennzahlen verfolgen wir? Was sind Benchmarks für gute Performance? Zur Anmerkung der KPIs im Vertrieb. Was ich über die Jahre gelernt habe, was wichtig ist, sich nicht auf die ganz typischen Vertriebszahlen zu orientieren, sondern andere KPIs zu setzen, die immer achievable sind. So kannst du zum Beispiel im KPI messen, wie viele Nachrichten wurden bei LinkedIn verschickt. Du kannst messen, wie viele Erstgespräche wurden aus diesen Anfragen generiert und dann wiederum, wie viele Closings haben wir da und daraus geschafft. Die typische Kennzahl für Umsatz pro Mitarbeiter, Umsatz generell, sehe ich tatsächlich sehr sekundär. Wir haben es bei uns heute im Unternehmen immer noch als Tracking-Komponente mit drin. Es hat aber keine große Rolle, weil manchmal gibt es Rahmenumstände, auf die du einfach keinen Einfluss hast oder sehr lange Projektzyklen oder Akquisezyklen. Sagen wir mal, du bist gerade in einer Phase, wo Sommerferien im Dachbereich sind und dann ist halt einfach Flaute. Da kannst du tun, was du willst, da spielt der Markt in dem Moment einfach gegen dich. Und so schaffen wir eine sehr gute Balance zwischen Sachen, die der Vertriebsmitarbeiter erreichen kann und gleichzeitig haben wir eine Motivation über dieses Secondary KPI, nämlich den Umsatz, das zu pushen. Selbstverständlich hat der Vertriebsmitarbeiter in den meisten Fällen Fixsum und eine Vertriebsabschlusspauschale, also ist natürlich auch in seinem eigenen Interesse, das voranzubringen. Hier auch nochmal ein kurzer Schwenk, eine Analogie, die ich aus meiner eigenen Laufbahn erlebt habe. Ich habe, wo ich in meinen 20ern war, habe ich viel Bodybuilding gemacht und mein Ziel war immer sozusagen, ich habe den perfekten Körper und drum und dran. Und dann habe ich irgendwann mit 30 plus realisiert, das ist ein eigentlich sehr, sehr schlechtes Ziel und habe mein Ziel dann verwandelt in, ich möchte fit und gesund sein. Und der Nebeneffekt war, dass mein Körper gut ausgesehen hat. Aber, das wissen wir alle, die Zeichen der Zeit spielen gegen uns, was wiederum bedeutet, dass ich dieses Ziel des perfekten Körpers sehr schwer erreichen kann. Und von daher finde ich das andere Ziel viel besser, weil das weiß ich, da kann ich immer dran arbeiten, das erreiche ich, ich fühle mich gut dabei und das andere ist nur ein Nebeneffekt. Und so musst du das auch sehen mit dem Umsatz. Der Umsatz kommt immer nur von ganz alleine, wenn vorne die Maßnahmen stimmen. 8. Punkt. CRM und Tools. So, welche Tools verwenden wir? Zum Beispiel HubSpot, Pipedrive, Close.io, SoCRM, oder eben auch ein branchenübliches IT-System, gibt es ja 1000 in dem Bereich. Die Erfahrung zeigt mir, desto simpler, desto besser. Ich bin großer Fan von Close.io oder Pipedrive für kleinere Teams zwischen 5 und 30 Mitarbeitern. Und alles darüber hinaus ist HubSpot eine sehr gute Alternative. Warum ich diese Tools besonders gut finde, ist, sie sind sehr simpel. Weil auch der Vertriebsmitarbeiter, der will nicht durch 50.000 Funktionen durchgeführt werden, die man selbstverständlich alle ausblenden kann. Wir beide wissen aber, die Realität ist nun mal so, dass selten die Energie investiert wird, hier Menübäume auszublenden, Module zu deaktivieren. Also starten wir mit etwas, was einfach zu bedienen ist und das Ziel im Blick behält. Schau dir die Tools auf jeden Fall mal an. Gut. Dann, nächster Punkt, Buyer's Journey. Die beschreibt den Prozess, den ein potenzieller Kunde durchläuft, von dem Moment, in dem er das Problem oder Bedürfnis erkennt, bis zur finalen Kaufentscheidung und darüber hinaus. Das ist so die typische Wikipedia-Definition der Buyer's Journey. Die ist aufgeteilt in drei Phasen. Zum einen die Awareness-Phase oder auch zu Deutsch Bewusstseinsphase. Dann gibt es die Consideration-Phase, die Überlegungsphase. Und drittens die Decision-Phase, die Entscheidungsphase. In der Awareness-Phase ist es so, dass wir hier auf unterster Ebene den Kunden erstmal educaten, Aufmerksamkeit erzeugen und ein Problembewusstsein schaffen. Das kannst du machen durch einen Blogartikel, warum folgende Strategie 2025 nicht mehr funktioniert. Dann machst du das über Social Media Post, du machst das über Podcast, YouTube, White Papers, Studien. Alles, was kostenloser Content ist, der High Value ist, den Leute teilen und auch konsumieren. Das ist unser allererstes Ziel. Wir wollen erstmal die Problembewusstheit schaffen, die Aufmerksamkeit erzeugen und dann gehen wir in die Consideration Phase. Da ist es so, dass der Kunde sein Problem verstanden hat und beginnt, über mögliche Lösungen nachzudenken und sich zu informieren. Er vergleicht verschiedene Ansätze oder Anbieter. Das ist so das, was hier passiert. Unser Ziel in dieser Phase ist, Vertrauen aufbauen, Expertise zeigen und Optionen anbieten. Wie machen wir das? Auf der Praxisseite ist es so, dass sich hier vor allen Dingen Webinare sehr gut im B2B-IT-Umfeld erwiesen haben. Und Case Studies, Vergleichsartikel und Produktdemos, kann auch in Form eines Videos sein. Ne? Dann, und das ist das, was danach passiert, wir wechseln von der Consideration-Phase in die Decision-Phase. Sprich, der Kunde ist bereit zu verkaufen und vergleicht konkret Produkte und Anbieter. Da geht es dann um die Details am Ende des Tages. Unser Ziel ist es, den Abschluss zu fördern und letzte Zweifel auszuräumen. Beispiele sind Kundenreferenzen, detaillierte Produkt- und Preisinfos, die kostenlosen Erstangebote oder je nach Branche, wenn du es kannst, auch Testangebote zu machen. Das ist das, was der Kunde ganz grob durchläuft, bis er zu dir kommt. Die einzelnen Phasen, diese Awareness-Phase, kann mitunter sehr lange dauern. Ich habe viele Unternehmer im Freundeskreis und da hört man dann auch oftmals, dass diese Awareness-Phase 10 Monate dauert, vielleicht sogar 12 Monate. Bis jemand an dem Punkt ist, wo er sagt, er hat genug Vertrauen, er hat auch den richtigen Moment dafür, weil nicht immer passt das. Du bist trotzdem immer durch die Awareness, die du schaffst, auf dem Bildschirm der Person und verankerst dich als der Thought Leader, als der Experte für das jeweilige Thema. Also da Geduld. Warum ist also die Buyer's Journey wichtig? Sie hilft, zielgerichtete Inhalte und Maßnahmen für jede Phase zu entwickeln. Du wirst dir richtig klar, wie du das Ganze aufbauen musst und am Ende den Kunden in die Entscheidungsphase zu bringen. Weil die Entscheidungsphase, das ist das, wo viele Unternehmen immer wieder ansetzen, nach dem Motto, ich baue ein Produkt, ich mache ein Erstgespräch und dann rennen sie mir die Bude ein. Das ist einfach nicht die Realität. Zweitens, sie verbessert das Verständnis für die Bedürfnisse der Zielgruppe. Es hilft dir und deinem Vertriebsteam absolut, eine visuelle Customer's Buyer's Journey zu haben. Drittens, sie sorgt für ein konsistentes Marketing und einen sauberen Vertriebsprozess. Desto mehr Gedanken du in die Buyer's Journey investierst, abgeleitet von den Pain Points und den Lösungen, desto einfacher wird das am Schluss. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute dann anfangen mit ChatGPT irgendwie Marketing, um ein Thema zu machen. Dann gibt's 5 bis 10 LinkedIn-Beiträge, die sind gerade rausgesagt ziemlich scheiße. Und ja, holen keinen ab, haben keine emotionale Beweggründe, sind generisch. Und das hilft dir, das schafft dir Klarheit. Dann, letztendlich erhöht sie auch die Conversion Rate, weil der Kunde sich einfach besser abgeholt fühlt. Jetzt lass uns nochmal über Tools reden. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, Pipedrive, HubSpot. Die Themen zu adressieren ist super wertvoll. Wenn du irgendeinen angestaubten Excel-Prozess hast, reißt das auseinander und setze ein Tool ein. Die kosten nicht viel, meistens zwischen 25 und 30 Euro pro Software-as-a-Service-Application, die du einsetzt, und die bringen so viel Mehrwert, weil sie dir Zeit sparen und letztendlich durch die Automatisierungen auch schlicht und ergreifend Geld verdienen. Wahnsinnig gutes Investment. Lass uns jetzt noch über die Rollen reden. Du musst dein Rollenverständnis als Geschäftsführer verändern. Du bist nicht mehr die Person, die der Hauptansprechpartner des Kunden ist. Und wenn du alles richtig machst, dann bist du in diesem Sales-Prozess gar nicht mehr involviert. Das wird seine Zeit brauchen, weil du auch Vertrauen abgeben musst, hier von dem Mikromanagement weggehst, die Leute und die Vertriebler selber arbeiten lässt und deine Rolle ist in Zukunft, den Vertriebsprozess fortlaufend zu analysieren und zu verbessern. Du musst an deinem Unternehmen arbeiten und nicht in deinem Unternehmen. Templating und Skripts. Hier geht es darum, so viel wie möglich zu standardisieren. Hier auch ein Beispiel aus der Praxis, wo wir noch klassischen IT-Support erbracht haben im First, Second und Third Level. War es oft so, dass die Techniker, die den Kunden betreut haben, dann relativ freie E-Mails geschrieben haben. Und die waren dann mitunter mit Rechtschreibfehlern durchzogen, was natürlich im Außenbild für den Kunden keinen guten Eindruck macht, weil der Kunde am Ende des Tages oft die technische Leistung, die du erbringst oder deine fachliche Leistung nicht so gut bewerten kann. Er kann aber durchaus bewerten, wie deine Zuverlässigkeit ist, dein Außenauftreten, deine Kommunikation, die Qualität der Kommunikation. Das sind alles Sachen, die kann er bewerten. Und wir lösen das Problem, indem wir jetzt durch einen Prozess, ob das jetzt im Onboarding ist, sagen wir mal 3 bis 4 bis 5 verschiedene E-Mail-Templates generieren, die konsistent sind und die der Mitarbeiter entweder im Vertrieb oder in der Technik strikt befolgt. Selbstverständlich ist immer ein bisschen Spielraum, dass man sagt, man fügt noch einen Satz hinzu oder verändert eine Kleinigkeit. Aber wir haben gemerkt, dass wir dadurch, auch wenn neue Techniker bei uns dazukommen, wir zeigen denen, guck mal, das sind die 7 Schritte, die der Kunde durchläuft, das musst du machen. Da gibt es Checklisten dazu und die Servicequalität sich einfach bombastisch erhöht. Das Kundenerlebnis wird einfach instant besser und gleichzeitig kannst du dein Vertrauen ein Stück weit an dein Team abgeben und sagen, okay, die haben die richtigen Sachen an der Hand. Jetzt reden wir noch ganz kurz über Skripte. Ich sehe, die Episode ist schon ein bisschen länger geworden. Dennoch, die Zeit nehmen wir uns. Sales-Skripte, Vertriebsskripte sind wichtig, weil wenn jetzt ein Vertriebsmitarbeiter bei dir neu anfängt, dann weiß er nicht, wie dein typischer Kunde ist, je nachdem, aus welcher Branche er kommt. Die Realität ist, dass wir selten Senior-Sales-Leute einstellen, sondern oft Junior- oder Quereinsteiger. Schlicht und ergreifend, weil es nicht so viele gute Sales-Kräfte gibt. Und wenn, dann sind die oft so teuer, dass die betriebswirtschaftliche Perspektive hier eine große Rolle spielt. Das heißt, wir brauchen eine simple Art und Weise, jemanden anzulernen. Und diese Skripte sind, musst du dir vorstellen, wirklich wie ein Schritt-für-Schritt-Prozess, wo so eine Art Demo-Gespräch aufgedreht wird, dass der Vertriebler dann auch lernen kann. Und ganz unten in diesem Skript fassen wir zusammen in Bullet Points, was wichtig ist. Ja, das ist dann so eine Art Cheat-Sheet, dass der Vertriebler jederzeit nutzen kann. Und nach einer Zeit braucht man das immer weniger. Ich merke das zum Beispiel, dass wenn ich heute Verkaufsgespräche führe, dass ich zwar immer noch ein Cheat-Sheet habe, aber mittlerweile nicht mehr so oft drauf gucke, weil ich einfach sehr routiniert bin in dem, was ich tue. Das setzt aber voraus, dass du Leute hast, die alte Hasen im Geschäft sind und genau wissen, was sie machen. Als wenn du wirklich guter Vertriebler bist, dann bist du aufgeschlossen für Strategien, die in der Firma, in der du beitrittst, funktionieren. Spart dir auch Zeit und erhöht deinen Umsatz. Das ist ja auch das interne Argument, was du gegenüber dem neuen Vertriebler transportieren kannst. Gut, dann zum Thema Taktiken noch 2, 3 Worte. Lead-Vorfilterung ist absolut Gold wert. Wenn du bei unseren Unternehmen auf die Homepage gehst, dann ist es so, dass du keine Telefonnummer direkt irgendwo findest, sondern es gibt einen Button und da ist ein kurzes Formular, das Name, E-Mail und Telefon abfasst. Das war's. Und dann drückt der Kunde auf Submit und dann haben wir quasi schon mal die Basis-Lead-Information gesichert. Weniger ist hier mehr im ersten Schritt. Dann wird er weitergeleitet auf ein Fullscreen-Window, wo ein Conditional-Logic-Formular Sachen abfragt. So wählt er zum Beispiel aus, er hat zwischen 1 bis 5 Mitarbeiter, dann wissen wir über die Conditional-Logic, hey, das ist kein Kunde für uns, Da können wir leider nicht helfen und wir können ihn vollautomatisch hier disqualifizieren. Am Ende des Formulars gibt es dann eben eine Nachricht, dass wir aufgrund von Kapazitätsproblemen oder weil er schlicht nicht unsere Zielgruppe ist, wir hier leider nicht helfen können. Und so hast du keinen zusätzlichen Aufwand, die Leute noch zu kontaktieren und bist trotzdem professionell in der Außendarstellung. Selbstverständlich hast du hier auch die Option, mit weiterführenden Fragen runterzubrechen, was die eigentlichen Probleme sind, was sich der Kunde wünscht. Und hier ist wichtig, dass wir so wenig wie möglich an Texteingaben oder manuellen Angaben machen, sondern es muss möglichst ein Klick sein. Dropdown-Menü, das kann auch einfach eine Selektion sein, Single-Choice, Multiple-Choice, ein Skalierungsregler, der von links nach rechts schiebt, wenn ich sage, ich habe 10 Mitarbeiter beispielsweise. Und dann lassen wir meistens am Schluss noch ein Textfeld, wo der Kunde nochmal gefragt wird, ob er kurz auf den Punkt beschreiben kann, wo er sich Hilfe wünscht. Dann wird das abgeschickt und dann kommt der Lead vorqualifiziert in unser System und der Vertriebsmitarbeiter hat schon eine grobe Idee, worum es geht und kann sich dann auf das Gespräch entsprechend vorbereiten. Okay, top. Wenn du irgendwelche Templates, Vorlagen, Skripts oder dergleichen hieraus haben willst, komm gerne auf mich zu, dann teile ich sie mit dir. Und ich denke, das reicht für heute. Wir haben jetzt viele Themen angeschnitten. Alles, was wir hier besprochen haben, wird es nochmal dedizierte Einzelepisoden geben. Das würde einfach eine Einzelfolge definitiv sprengen. Wenn du Vertrieb loslassen willst, ohne Umsatzeinbußen, dann schau dir an, wie skalierbare Prozesse funktionieren. Der Weg führt über Rollen, Systeme und Automatisierung. Vielen Dank fürs Zuhören und let's go.